Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn und Ost und West oder besser die DDR und wie viel wir über diese Zeit eigentlich als Ost und West wissen.
Die DDR fuhr innerhalb des Systems schon auf einen Reformkurs zu und es gab Betonköpfe, die das verhindern wollten, aber es gab eben Reformkräfte, junge und auch immer mehr Parteimitglieder, habe ich den Eindruck, die das so nicht hätten weitermachen wollen.
Der Politikwissenschaftler Max Welch-Gera ist das. Und der Reformkurs, die Betonköpfe, von denen er da erzählt, da geht es um den Verfall der Altstädte in der DDR. Und wie es schon vor der Wende Menschen, Initiativen gab, die hier etwas ändern wollten. Aber wo blieben sie nach 1989?
Plötzlich zählte nur noch das Geld, nur noch westdeutsches Wissen. Das war für viele ostdeutsche Akteure natürlich schon ein Problem.
Und wenn man das jetzt schwarz-weiß ziehen will, dann wird daraus baulicher Verfall in der DDR, städtebauliche Rettung durch den Westen. So war es aber nicht. Die Grautöne, über die wir jetzt immer mehr lernen, die verdanken wir auch der zeithistorischen Forschung. Dass DDR, BRD, das alles verstärkt Thema für Historikerinnen und Historiker wird. Das ist der Schwerpunkt heute hier in Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Nahezu die gesamte Sendung. Erst aber, zumindest jetzt für die ersten Minuten, Blick nach vorne, die Klimakrise und wie unsere Gesellschaft sie besser bewältigen könnte. Stellen Sie sich einmal das vor. Ein Kind schiebt seinen Teller auf dem Tisch herum, hin und her, nichts passiert. Am Ende steht der Teller aber ganz nah an der Kante. Er fällt noch nicht, aber als dann jemand anderes an den Tisch stößt, da fällt der Teller runter und zerbricht. Ein winzig kleiner Schubs hat also gereicht, denn der Teller war schon an der Kante oder anders formuliert an einem Kipppunkt. Das Konzept bedeutet, eine kleine Veränderung hat eine abrupte und oft unumkehrbare Veränderung ausgelöst. Momentan wird ja viel über Kipppunkte gesprochen, die gravierende Klimaentwicklung anstoßen können. Gesprochen wird inzwischen aber verstärkt auch über soziale Kipppunkte, die im Gegenteil den Klimaschutz stark beschleunigen können. Und das ist noch weniger bekannt, das Ganze. Sophie Stiegler hat sich damit einmal beschäftigt, um uns das zu erklären. Was ist das genau, soziale Kipppunkte? Was steckt dahinter?
Ja, der Begriff ist noch nicht so gefestigt und in der Forschung verankert wie jetzt die Kipppunkte im Klimasystem. Also beim Klima haben wir ja also um die 6 sogenannte Kippelemente, also Bereiche, wo es eben eine ganz gute Übereinstimmung gibt bei Forschenden, dass die gerade am schnellsten zu kippen drohen. Dazu gehören zum Beispiel die Permafrostböden, die eben auftauen, gewaltige Mengen Methan freisetzen und dann die Erde weiter anheizen, was wiederum noch mehr Böden auftauen lässt und so weiter. Oder eben der Amazonas-Regenwald, der irgendwann unwiederbringlich zerstört ist, wenn man zu viel abholzt. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber, der hat es so formuliert, solche Kippvorgänge im Erdsystem können wir nur eindämmen, wenn wir gesellschaftliche Kippvorgänge anstoßen, die sozusagen dagegenhalten. Und die sollen nach seinen Worten in der Gesellschaft, aber auch in der Politik und der Wirtschaft eine Dynamik erzeugen, die sich selbst verstärkt und dann dazu führt, dass sich eben das klimafreundliche Verhalten in der Gesellschaft ganz stark beschleunigt.
Wie so eine Art Kettenreaktion oder auch so Dominosteine, wenn der erste Stein dann fällt. Aber irgendwie ist es ja doch noch ein bisschen abstrakt. Wie könnte das konkret aussehen?
Da gibt es eine Menge Ideen dazu. Ein Forschungsteam vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat vor 2 Jahren in einer sehr prägenden Studie Fachleute weltweit befragt, welche sozialen Kippelemente bzw. Kippinterventionen sie sehen. Und da kamen mehr als 200 unterschiedliche Vorschläge. Also da ging es um staatliche Subventionen, um Digitalisierung, die viel bringen könnte, um Vorgaben für Investitionen, Proteste auf der Straße wurden genannt, Fleischersatzprodukte, also wirklich eine ganze Menge. Zusammenfassend kann man sagen, das sind alles Elemente, die manchmal mit eben relativ kleinen Veränderungen den Weg zur Klimaneutralität wirklich deutlich beschleunigen können. Und das sind eben manchmal wirklich unumkehrbare Prozesse.
Sowas ist ja auch was total Beständiges, soziale Normen und Werte, woran wir uns orientieren. Wie genau passiert denn das dann so? Eine kleine Veränderung, die immer größer wird und bis sich das ganze System dann verändert?
Das kann man zum Beispiel ganz gut am Vereinigten Königreich sich anschauen. Das hat mal mehr Kohle verfeuert als irgendein anderes Land der Welt. In den 90ern haben dann zuerst so EU-Vorgaben dazu geführt, dass Gas lukrativer wurde als Kohle und das Stromnetz war kurz vorher privatisiert worden. Insofern war Geld sehr, sehr wichtig. Und dann 2013 hat die Regierung den sogenannten Carbon Price Support eingeführt. Das war eine Abgabe für Unternehmen, die Strom aus fossilen Quellen erzeugen. Und diese Abgabe, die kam dann auf die Emissionszertifikate der EU noch obendrauf. Und diese Maßnahmen zusammen haben in den UK dazu geführt, dass sich Kohlestrom nicht mehr gelohnt hat. Und heute liegt der Anteil der Kohle am Strom bei unter 2%. Und dann gab es eben irgendwann den Punkt, da haben die Kraftwerke keinen Sinn mehr gemacht, waren nur noch Ballast und wurden stillgelegt und dann auch die Kühltürme gesprengt. Und ja, dann gibt es auch irgendwann keinen Weg mehr zurück.
Und der Kipppunkt ist überschritten. Und den Ausschlag gegeben hat diese Extrabesteuerung, also schon eine politische Vorgabe.
Genau, also interessant ist, dass der Ablauf bei solchen sozialen Kipppunkten oft sehr ähnlich ist. Also es gibt eine Person oder wenige, die sich für einen Wandel einsetzen und den dann in die Gesellschaft reintragen. Das waren in den UK also zum Beispiel diejenigen, die sich als erste für so diese neue Abgabe für den fossilen Strom eingesetzt haben. Und damit werden dann die Bedingungen geschaffen, die so einen Wandel überhaupt erst ermöglichen. Also es bringt dann mehr Menschen oder Unternehmen dazu, mitzumachen. Und irgendwann ist so eine kritische Masse erreicht, um das System zum Kippen zu bringen. Also inzwischen machen die Erneuerbaren im Vereinigten Königreich knapp 40% des Strommixes aus. Kohle ist total abgemeldet. Und ähnlich konnte man das übrigens auch bei der Verbreitung von Elektroautos in Norwegen beobachten. Da war es eine Kombination aus einer Steuer und Subventionen, die dazu geführt hat, dass in Norwegen heute 80% der neu zugelassenen Autos elektrisch fahren.
Heißt also, Steuern und Subventionen, die sind da der stärkste Hebel, wenn wir auf solche Weise den Klimaschutz beschleunigen wollen?
Das ist zumindest ein sehr starker Hebel. Manche Forschende sehen das stärkste Potenzial in der Lenkung von Finanzmärkten. Es gibt aber auch Kippelemente, die erstmal gar nichts mit Geld zu tun haben, sondern mit der Haltung der Menschen. Also die könnte man zum Beispiel über Bildung verändern, klimabewusstes Leben im Schulunterricht einbinden zum Beispiel. Oder dann gibt es sowas wie die Proteste für Fridays for Future eben, die in den Köpfen und in der Gesetzgebung wirklich einiges bewirkt haben.
Letzten Endes ist es ja nur ein Modell, wie die Gesellschaft sich verändern könnte, das auch daran ansetzt, dass wir Menschen ja letztlich auch Herdentiere sind. Also sprich, wenn andere was machen, so und so, und das machen immer mehr, dann mache ich auch eher mit. Kann man das denn auch aktiv nutzen? Also jetzt jeder Einzelne?
Ja, also mit so konkreten Empfehlungen tun sich die Forschenden und auch Aktivisten, die mit dem Modell argumentieren, ziemlich schwer. Was man tun könnte, ist, dass man sich eben in Erinnerung ruft, dass dieser grundlegende Wandel oft mit einer einzelnen Person oder wenigen Akteuren anfängt. Das heißt, man kann immer klein starten und darauf setzen, dass sich halt andere anschließen. Also es ist immer die eine Stadt, die erstmal versucht, klimaneutral zu werden und dann vielleicht ein Vorbild ist. Und die eine Person, die freitags für Klimaschutz protestiert und nicht zur Schule geht. Also das ist der Anfang und das kann letzten Endes in der Kette ein ganzes System zum Kippen bringen.
Sophie Stiegler darüber, wie aus kleinen Veränderungen am Ende eine große Sache werden kann. Das Konzept der sozialen Kipppunkte im Klimaschutz. Vielen Dank. Die Geschichte der DDR, die sogenannte Wende von 1989, die Wiedervereinigung 1990 und die Beziehungen zwischen Ost und West im geeinten Land, das alles sind bis heute auch noch hoch umstrittene und emotionale Themen vor allem. Aber es tut sich da auch etwas. Wissenschaftlich ist die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung von Ost und West zum Gegenstand der historischen Zeitgeschichtsforschung geworden. Und da, das wird immer klarer, zeichnen sich überraschende, konstruktive Perspektiven ab. Ein Beispiel ist das Forschungsprojekt Stadtwende. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Verfall der Altstädte in der DDR, dem Engagement für ihre Erhaltung und mit ihrer Rettung nach der Wende. Wie und mit welchen Ergebnissen, welchen überraschenden Perspektiven, das hat jetzt Uli Hufen für uns.
Anfang Februar 1989, 6 Monate vor der sogenannten Wende, reiste Max Welch-Guerra von der Technischen Universität in West-Berlin auf Einladung der Bauakademie der DDR nach Leipzig und Weimar. Bei der Ankunft in Weimar bemerkte Guerra zuerst, was damals jeder Gast der Stadt zuerst bemerkte.
Was mir sofort auffiel, war die schlechte Luft. Februar, es war kalt und die Braunkohle, es stank einfach, es war eine Belastung.
Wegen der Braunkohleöfen waren auch in Weimar die meisten Fassaden grau. Überhaupt war der Zustand von Weimars historischer Altstadt nicht gut, aber er war, nicht zuletzt wohl wegen Weimars Bedeutung als Touristenmagnet, deutlich besser als zum Beispiel in Leipzig.
Das war eine ganz andere Situation. Ganze Altbauquartiere waren in einem furchtbaren Zustand, aber auch in Ost-Berlin gab es viele Ecken, die waren in einem deplorablen Zustand. Also Weimar war besser dran.
Eine große Überraschung erwartete Max Welch-Guerra bei seinen Gastgebern an der Hochschule für Architektur und Bauwesen, HAB.
Das gehört zu den prägendsten Eindrücke meines beruflichen Lebens. Ich saß vor Leuten, die ich noch nie gesehen hatte, deren Bücher ich auch nicht kannte. Sie wussten so gut wie alles, was wir veröffentlicht hatten. Und es stellte sich heraus, dass es Leute waren, zum Teil aus der Architektur, der Stadtplanung, die hatten ja den einzigen Planungsstudiengang der DDR. Und sie haben sich Gedanken gemacht über den Niedergang der Städte der DDR. Später habe ich mich in Ruhe damit beschäftigt und es stellte sich heraus, dass an der HAB Weimar das Zentrum war eines natürlich informellen Reformflügels.
Heute heißt die HAB Bauhaus-Universität. Max Welch-Guerra leitet hier das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung. Und in den letzten 4 Jahren waren die Erlebnisse von 1989 Forschungsgegenstand. Gemeinsam mit Kollegen von der TU Kaiserslautern, dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner und der Universität Kassel erforschten Max Welch-Guerra und sein Weimarer Team, wie der Verfall der Altstädte zum Untergang der DDR beitrug und welche Gründe er hatte. Es ging im Projekt Stadtwende aber auch darum, was nach der Wende aus den Altstädten wurde. Und es ging um die ostdeutschen Akteure, die für ihren Erhalt gekämpft hatten. Unter anderem jene Leute, denen Max Welch-Guerra im Februar 1989 in Weimar zuerst begegnet war.
Letzten Endes, und das ist wirklich erstaunlich, zu DDR-Zeiten haben sie der Partei und Staatsführung gezeigt, Leute, die Stadt, die wir bauen, die wir auch sozialistische Stadt nennen, ist eigentlich die Stadt, die dazu führt, dass die Akzeptanz für den Sozialismus in der DDR in Frage gestellt wird. Das erodiert in starkem Maße. Und mit einer Deutlichkeit, mit einem Mut. Und das waren Leute, die zum Teil in der Partei waren, zum Teil nicht.
Das Projekt Stadtwende ist ein gutes Beispiel für das, wofür sich allmählich der Begriff lange Geschichte der Wende einbürgert. Der Zeithistoriker Dr. Markus Böck.
Der Begriff der langen Geschichte der Wende ist einer der spannendsten Begriffe in diesem Feld, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, geprägt von den Kolleginnen und Kollegen am ZZF in Potsdam.
ZZF steht für Zentrum für zeithistorische Forschung.
Kerstin Brückweg, Clemens Villinger, Anja Schröter und andere haben da ein schönes Projekt zugemacht.
Markus Böck, aktuell für ein Jahr an der Harvard-Universität, hat eine vielbeachtete Studie zur Treuhandanstalt geschrieben und gehört zum wissenschaftlichen Beirat des Stadtwendeprojektes. In einem langen Essay hat Böck kürzlich eine Art Übersicht über 30 Jahre Forschung zu Wende und Wiedervereinigung skizziert und gleichzeitig versucht, künftige Forschungsfragen und Themen zu umreißen.
Und die Überlegung war, wir müssen diese Vorgänge in den 90er Jahren, die ja sehr, sehr gedrängt erscheinen, wenn man sich damit auseinandersetzt, stärker auch in längere Kontexte einbetten. Was ist die Vorgeschichte, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, in den späten 70er, in den 80er Jahren? Und wie laufen diese Prozesse auch weiter durch in die Nullerjahre hinein?
Ein Vorteil dieser erweiterten Perspektive? Erst so wird deutlich, dass die Wende nicht nur das Ende der Geschichte der DDR war, sondern Teil langer historischer Prozesse, die 1990 keineswegs abgeschlossen waren. Wichtige Stichworte lauten hier Ende der industriellen Moderne, Globalisierung und Neoliberalismus. Konkret auf das Stadtwendeprojekt bezogen, ergeben sich erst durch die langfristige Perspektive die eigentlich interessanten Fragen.
Wie sind Protestvorgänge, beispielsweise Aktivitäten in den 80er Jahren in den Städten zum Altstadterhalt, verknüpft eben mit den Dingen, die während der friedlichen Revolution passieren, also den sehr, sehr vielfältigen Diskussionen, wie geht es nun weiter, reformierte DDR oder doch Beitritt zur Bundesrepublik, und dann natürlich auch mit den Fragen der 90er Jahre, Umverteilung von Eigentum, Fragen von Abwanderung, von Stadtumgestaltung, von neuen Modellen, von Schrumpfung statt Wachstum.
Ausgangspunkt des Stadtwendeprojekts waren unbestreitbare Fakten. Die historischen Zentren der meisten kleinen und großen Städte waren Ende der 80er Jahre in beklagenswertem Zustand. Die DDR-Regierung war offensichtlich nicht in der Lage, den Verfall zu stoppen. Gleichzeitig engagierten sich seit den 70er Jahren immer mehr Bürger für die Altstädte. Im Herbst 1989 wurde das Thema zum Politikum. Die erste Ausgabe der gerade neu gegründeten Reportagesendung Klartext im DDR-Fernsehen am 6. November 1989 trug den Titel »Ist Leipzig noch zu retten?«
Seit mindestens 3 Jahren ist die Zahl der neu gebauten Wohnungen geringer als die der zu räumenden. Das heißt, der Verfall überholt die Erneuerung.
Die Reporterin sprach mit frustrierten Bürgern, präsentierte dramatische Bilder und konfrontierte den Chefarchitekten der Stadt, Dietmar Fischer, mit harten Fakten.
Diese Zahlen stammen von Ihnen und sie sind erschreckend. Ich muss sagen, mir wird dabei Angst und Bange.
Mir auch. Und ohne radikale Konsequenzen, ohne grundsätzliche Veränderung der Baupolitik für unsere Stadt, wird man die 90er Jahre auch nicht bewältigen können.
Bloß welche Gründe hatte die Misere?
Der Punkt, warum das so weit gekommen ist, lag einfach in der Grundsatzentscheidung der DDR in den 50er Jahren in industrieller Bauweise zu bauen. Man wollte ja bis 1990 3 Millionen Wohnungen bauen. Die kann man nur in industrieller Bauweise errichten und deshalb hat man auf diesen Pfad sozusagen gesetzt.
Dr. Harald Engler vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung.
Der wurde noch verstärkt, indem man die Handwerkerkapazitäten im Bauerhaltungsbereich ganz stark runtergefahren hat, sodass überhaupt keine Möglichkeit mehr war, Altbaubestände zu erhalten. Die Idee war dann eigentlich, wir ersetzen die alle irgendwann, weil es sind eh verkommene kaiserzeitliche Gebäude. Die wollen unsere modernen Arbeiter im Sozialismus und die Menschen überhaupt so nicht mehr haben. Also machen wir das alles ganz neu.
Hinter dem industriellen Plattenbauprogramm der DDR steckte der Wunsch, modernen, bezahlbaren Wohnraum für die Masse der Bevölkerung zu schaffen. Eine unerklärliche Marotte geschichtsfeindlicher Kommunisten war das keineswegs.
Wir haben eigentlich international, weltweit und dadurch auch in Westdeutschland einen Trend gehabt, der seit den 50er Jahren eine moderne Raum gegeben hat, die also ganz andere Wohnungsverhältnisse schaffen wollte. Das heißt, da war man eher noch der Meinung, die Altbaubestände aus dem Kaiserreich mit zweiten, dritten, vierten Hinterhof, ganz engen Hinterhofverhältnissen, kaum Licht und natürlich auch die hygienischen Zustände, das geht so alles nicht. Wir brauchen neue Städte und so hat man ja auch relativ viel abrasiert nach dem Krieg, die Kriegsschäden genutzt, um das neu zu machen und auch irgendwann zum Beispiel in Westeuropa, in Westberlin, in Westdeutschland kahlschlag saniert.
Seit den 70er Jahren allerdings drehte sich der Wind. Überall in Europa entstand nach und nach ein neues Bewusstsein für den Wert historischer Bausubstanz. Der Denkmalschutz wurde ein großes Thema. Und es stellte sich heraus, dass viele Menschen gern in alten Häusern lebten. Auch in der DDR, wie man an der HAB in Weimar früh herausfand. Max Welch Guerra.
Die haben sehr viele Untersuchungen gemacht mit sozialempirischen Methoden und sie haben festgestellt, dass in der ganzen DDR, zum Beispiel in Halle, Halle-Neustadt, aber auch in Magdeburg, dass die Bevölkerung oder in Sömmerda, dass die Jüngeren, die Gebildeteren, die Qualifizierteren, sich danach sehnten, in den Altstädten zu bleiben und dass die Altstädte nicht abgerissen werden.
So entstand in der DDR nach und nach eine verblüffende Melange aus engagierten Bürgern und Fachleuten, die sich für die Rettung alter Bausubstanz einsetzten und Lösungsvorschläge erarbeiteten. Studenten besetzten verfallende Häuser und Wohnungen mit mehr oder weniger offener staatlicher Duldung und setzten sie instand. An die Kirche oder den Kulturbund angelehnte Gruppen setzten sich für ganze Straßenzüge oder Viertel ein. Zudem bestanden oft gute Verbindungen zu Stadtplanern und Architekten.
Man stellt halt ganz klar fest, dass es Institutionen gab, die sozusagen staatlich von der SED dominiert waren, aber trotzdem haben Mitarbeiter dort, zum Beispiel im Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie, mit Mitgliedern von Bürgerinitiativen zusammengearbeitet, von Bürgergruppen, haben denen Pläne durchgestochen, Informationen über den Umgang, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo halt abgerissen werden sollte. Und da gab es übrigens auch einen Kompromiss mit Schabowski, mit der Berliner SED-Leitung.
Das Fachwissen war da. Die Ideen waren da, es gab auch genug Menschen, die in den Altstädten der DDR leben wollten und sich für ihre Städte engagierten. Aber das zentral gesteuerte System der DDR war zu einem Kurswechsel nicht fähig.
Die DDR fuhr innerhalb des Systems schon auf einen Reformkurs zu und es gab Betonköpfe, die das verhindern wollten, aber es gab eben Reformkräfte, junge und auch immer mehr Parteimitglieder, habe ich den Eindruck, die das so nicht hätten weitermachen wollen. Insofern gibt es da eine interessante dynamische Entwicklung. Die Wende ist halt das große Zeichen, ne, der Mauerfall, aber die Verästelung der Vorgeschichte, ohne die sie gar nicht stattfinden können, fangen viel früher an.
Dann kamen Wende und Wiedervereinigung. Durch massive private und staatliche Investitionen wurden die ostdeutschen Altstädte nach und nach saniert und so erhalten. Die kulturelle, ja zivilisatorische Bedeutung dieser massiven Anstrengung kann kaum überschätzt werden. Allerdings, die ostdeutschen Bürger und Fachleute, die sich oft über Jahre für ihre Städte engagiert hatten, wurden in diesem Prozess oft rüde an den Rand gedrängt.
Es kamen vor allem westdeutsche Fachleute und Eliten, die das bestimmt haben. Das heißt, dieser Weg der Selbstbefreiung und der zivilgesellschaftlichen Erneuerung, der ist eigentlich ausgebremst worden. Und das sorgte für ganz viel Desillusionierung. Plötzlich zählte nur noch das Geld, nur noch westdeutsches Wissen. Das war für viele ostdeutsche Akteure natürlich schon ein Problem.
Als die Mauer fiel, gab es hier ein sehr starkes Potenzial der Veränderung. Eines der Defizite der spezifischen Art und Weise, wie die Wende verlief, ist, dass viel von dem, was vorbereitet, vorgedacht worden war, dass das nicht nur nicht umgesetzt wurde, sondern gar nicht wahrgenommen wurde, auch durch die Öffentlichkeit, durch die westdeutsche Öffentlichkeit, das war ja unsere Öffentlichkeit, die plötzlich für alles zuständig war.
Der Denkmalschützer Florian Frithjof Dossin, geboren erst nach der deutschen Wiedervereinigung, arbeitet im Team von Maxwell Guerra am Stadtwendeprojekt mit. Für ihn führen die langen Linien der Stadtwende nicht nur weit zurück in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern auch nach vorn, in die Gegenwart und Zukunft. Stadtwendeprojekte aus der Wendezeit prägen bis heute Weimars kulturelle Landschaft.
Wir haben zum Beispiel das besetzte Haus der Gerber, was in der Wendezeit besetzt wurde und auch bis heute ein soziokulturelles Zentrum darstellt. Es gibt den C-Keller am Markt, aber es gibt eben auch jenseits von diesen kreativkulturellen Freiräumen andere Orte, die auch durch Initiative besetzt wurden, die tatsächlich auch in Institutionen verankert war, wie zum Beispiel eben die Notsicherung des neuen Museums in Weimar oder eben auch schon der angesprochene Zubau für das Schillermuseum, der ja staatlich legitimiert war und der trotzdem einen wichtigen städtischen Kulturraum bis heute darstellt.
Aber aus den Erfahrungen der Stadtwende-Protagonisten von damals lässt sich auch für die Zukunft viel lernen. Schließlich engagiert sich Florian Frithjof Dossin auf ganz ähnliche Weise für Erhalt und Umnutzung historischer Gebäude in Thüringen.
Was ganz interessant ist, ist diese Sichtweise der Reparaturkultur, die natürlich aus einer Notwendigkeit geboren war. Diese Materialkreisläufe zu beobachten und im Prinzip wie dort quasi gearbeitet und sich engagiert wurde, das fehlt mir heute, diese Netzwerke.
Die Rettung der ostdeutschen Altstädte vor dem Verfall war eine Erfolgsgeschichte. Aber wie das Projekt Stadtwende zeigt, eine Erfolgsgeschichte mit komplexer Vor- und Nachgeschichte. Und eine Erfolgsgeschichte, die Verlierer produziert hat und neue Probleme. Die Innenstädte sind mittlerweile stark gentrifiziert und kommerzialisiert. In den großen Städten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Und genau diese Sensibilität für die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Entwicklungen macht das vierjährige interdisziplinäre Forschungsprojekt Stadtwende zu einem Paradebeispiel für das, was Markus Böck sich für die Zukunft der Zeitgeschichtsschreibung zu Wende und Wiedervereinigung wünscht.
dann können wir vielleicht auch neue Geschichten über diese Wendezeit erzählen, die sich so ein Stück weit von den vorherrschenden, noch immer sehr dominanten Großparadigmen auch abheben. Also der Meistererzählung, der gelungenen Wiedervereinigung auf der einen Seite, dem Glücksfalleinheit und der, ja, sagen wir mal, bösartigen neoliberalen Abwicklung des Ostens, der Kolonialisierung, der Unterwerfung des Ostens durch den Westen auf der anderen Seite.
Uli Hufen über das Forschungsprojekt Stadtwende zu Bürgerengagement und Altstadterneuerung in der DDR und Ostdeutschland. Und es gibt auch ein Buch zum Projekt, Titel ist auch Stadtwende, erschienen im Christoph Links Verlag und Kostenpunkt 25 Euro. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Wende, mit dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung, das ist ein großes Thema, wie die DDR-Vergangenheit zur Zeitgeschichte wird. Und Uli Hufen, Autor des Beitrags eben, und ich, wir haben da jetzt auch eine ganze Zeit dran gearbeitet und dann festgestellt, da sind noch Fragen offen, wo wir denken, das könnten wir eigentlich noch vertiefen, und haben dann überlegt, ja, dann sprechen wir doch nochmal darüber, was das heißt, wenn jetzt die DDR zum Teil der zeithistorischen Forschung wird. Und was man bei so etwas ja auch oft nicht mitbekommt, welche Verbindungen haben Journalistinnen und Journalisten, die sich mit so einem Thema beschäftigen, eigentlich zu dem Thema selbst? Also ich bin jetzt zum Beispiel ein Westkind und war schon vor dem Mauerfall aber mal in der DDR, Ostern 1986. Das gab es damals ja nicht so oft. Also ich hatte jetzt auch eigene Bilder im Kopf zu dem ganzen Thema Stadt und Städte in der DDR. Ein paar zumindest aus Jena, aus Gotha und auch zum Beispiel zu dem Grenzübergang damals an der R4. Und dann haben wir festgestellt, bei dir gibt es auch Verbindungen. Welche sind das denn?
Ja, ich bin tatsächlich aufgewachsen in Weimar, und an der Stelle, wo Max Welsch-Gera vom Braunkohlegeruch gesprochen hat, da war mir sofort alles klar und alles wieder vor Augen, die Stadt, wie sie damals war, und eben die ganze Situation in ihrer Widersprüchlichkeit auch.
Widersprüchlichkeit, bei mir ist das zum Beispiel jener Lobeda mit diesen Neubauten und einem ganz schrecklichen Spielplatz, an den ich mich erinnere. Was war das bei dir, diese Widersprüchlichkeit?
Naja, in Bezug auf die Stadtwende, ne, die kleinen Gassen in Weimar, die vom Einsturz bedrohten Häuser, die habe ich natürlich vor Augen. Andererseits habe ich selbst in einem zu DDR-Zeiten sanierten Altbau gelebt. Und die ganzen Orte, die in Weimar zur Stadtwende wichtig waren, diese ACC-Galerie, dieses besetzte Haus, das neue Museum, das ist mir natürlich alles vor Augen. Und dann das andere, dass die Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar sehr wichtig war und dass es da sehr viele Leute gab, die versucht haben, etwas zu tun in diesem ganzen Thema Stadtwende, Verfall der Altstadt. Das war mir damals schon klar, obwohl ich damals gerade halt noch zur Schule ging. Und dann nach der Wende, wie rüde man mit DDR-Hochschullehrern umgegangen ist, das weiß ich sehr gut noch aus den Erzählungen von meiner Mutter. Also es ist alles irgendwie auch privat und biografisch verbunden.
Wenn wir überlegen, was suchen wir denn jetzt für ein Forschungsprojekt aus für das Thema DDR, wie sie zur zeitgeschichtlichen Forschung wird. Also warum jetzt diesen Blick auf die Stadtwende?
Na, einen sehr schönen Hinweis gibt es schon in dem Stadtwende-Buch im Beitrag von Max Welsch-Gera. Der erzählt davon, dass Stadtwende ja eins von 14 Forschungsprojekten war, die das Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert hat seit 2018. Und wie es da immer so ist, bei solchen Förderprojekten gibt es Ausschreibungen. In der Ausschreibung stand schon direkt, was das Ministerium sich gewünscht hat. Forschung zu Unrecht in der DDR und zu Modernisierungsblockaden. Und Max Welsch-Gera schreibt halt, dass da im Grunde schon vorab festgelegt worden ist, wie die DDR-Geschichte erzählen wollen, nämlich als eine Geschichte des Niedergangs. Das liegt ja irgendwie auch nahe, könnte man denken, weil sie ja eben untergegangen ist. Aber das Stadtwendeprojekt zeigt eben so gut, man darf Geschichte nicht nur von ihrem Ende her betrachten. Dann wird es nämlich viel besser und viel interessanter.
Und da kommen jetzt reichlich neue Perspektiven auch mit auf den Tisch. Und ganz ehrlich, ich hatte da bisher nicht so drüber nachgedacht, wann fängt zeitgeschichtliche Forschung an und mit welchen Folgen dann auch für unser Wissen. Aber jetzt eben schon, und mir wurde zum Beispiel auch klar, dass als ich in der Schule war, dass da gerade der Kalte Krieg zur Zeitgeschichte wurde. Denn da gab es damals maximal Arbeitsblätter, aber jetzt eher nichts in den Geschichtsbüchern. Das ist ein Punkt, oder? Man braucht ein bisschen Abstand.
Ja, die Zeithistoriker halten Abstand. Da gibt es ein berühmtes Zitat von Barbara Tuchmann, eine amerikanische Historikerin, die hat mal gesagt, Zeitgeschichte ist Geschichte, die noch qualmt. Und das ist hier natürlich auch so. Man merkt es ganz deutlich, wie dieses zeithistorische Forschungsinteresse, was eben seit 2015 aufgekommen ist, was sich einfach aus dem Abstand ergibt, zusammenfällt mit dem neuen politischen Interesse und mit den medialen Debatten, die wir haben, die zum Beispiel zusammenhängen mit der AfD auch, wo sehr viel wieder über die DDR und Wiedervereinigung und Ost-West-Verhältnisse debattiert wird. Und das ist natürlich schön für Zeithistoriker, weil die merken, das Interesse ist da, nicht nur unter den Fachkollegen, sondern insgesamt in der Öffentlichkeit. Und andererseits ist es auch sehr unschön, weil man sich natürlich auseinandersetzen muss mit ganz vielen anderen Akteuren, Journalisten zum Beispiel oder auch Politikern.
Welche Rolle spielt denn dieses Unschön? Also das sind ja auch politisch sensible Themen dann, die DDR und die Wiedervereinigung.
Ja, ganz bestimmt. Und da braucht es manchmal auch Mut, wenn man Geschichten, die sich sehr eingebürgert haben und von denen viele Leute überzeugt sind, dass sie genau wissen, wie die zu erzählen sind, wenn man die anders erzählen will. Und dann manchmal hat man so einen Mut, den man vielleicht braucht, um anderes zu erzählen, hat man vielleicht eher, wenn man Professor ist auf Lebenszeit, als wenn man eben ein viel prekärer beschäftigter Nachwuchsakademiker ist.
Was entwickelt sich denn da gerade? Also was verändert sich jetzt, seit sich Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker mit diesem Thema beschäftigen, das beackern?
Na, Markus Böck, der beschreibt ein paar wichtige Tendenzen. Eins ist eine zeitliche Ausweitung, wie beim Stadtwendeprojekt geschildert. Es geht nicht mehr nur um 89, 90. Es geht um die Vorgeschichte, es geht um die Nachgeschichte. Dann die räumliche Ausweitung. Es geht nicht mehr nur um Ostdeutschland. Das ist nicht nur eine Sache, die sich in Ostdeutschland abgespielt hat und dann irgendwann ist da eben alles so wie anderswo auch in Westdeutschland. Sondern das ist eine europäische Perspektive. Es geht um westdeutsche Folgen aus der Wiedervereinigung. Es geht um Vergleich mit anderen osteuropäischen Ländern zum Beispiel. Wie war es dort? Und dann natürlich, die zeithistorische Forschung hat ganz neue Quellen, weil eben Archive jetzt erst aufgehen. Und sie hat aber auch neue Themen, die zusammenhängen mit aktuellen Interessen, zum Beispiel Rechtsextremismus. Auch das ist ja eine Geschichte, die lange vor 1990 beginnt und auf keinen Fall nur auf Ostdeutschland beschränkt ist.
Welche Rolle spielt denn dann hier jetzt dieser Punkt, dass Ostdeutsche ja oft stark unterrepräsentiert sind, vor allem was hohe Posten in Deutschland angeht? Also gibt es ja auch eine eher niedrige Zahl ostdeutscher Professoren. Welche Rolle spielt das hier?
Naja, Ostdeutsche sind einerseits als Fachleute für die eigene Geschichte mittlerweile doch anerkannt. Ne? Nicht nur als Zeitzeugen, sondern als Wissenschaftler. Der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität ist ein gutes Beispiel. Eko Sascha Kowalczuk, der Historiker, ist eins. Rai Kolmorgen, Markus Böck gehört da auch dazu, obwohl er noch ein bisschen jünger ist. Andererseits ist es wirklich so, die Zahl der ostdeutschen Professoren ist nach wie vor extrem niedrig und ganz besonders in den Geisteswissenschaften. Und das schlägt natürlich hier durch, wenn man sich anguckt, wer die zeithistorische Forschung zu DDR in Ostdeutschland macht, sind meistens westdeutsche Professoren.
Das war für mich ja auch ein Aha-Moment aus deiner Arbeit an dem Thema. Und Ilko Sascha Kowalczuk, der hat in seinem letzten Buch ja noch etwas Erstaunliches bemerkt, nämlich, dass es in ganz Deutschland keine einzige Professur für die Geschichte der DDR gibt.
Ja, danach habe ich Markus Böck auch gefragt und die Gründe dafür sind wirklich ein bisschen komplexer, als man jetzt vielleicht annehmen würde. Aber klar, das ist natürlich schon erstaunlich. Es erinnert so ein bisschen an diesen fatalen Satz von Hans-Ulrich Wähler, der mal gesagt hat, die DDR sei nur eine Fußnote der Geschichte und man müsste sie nicht mit übergroßer Aufmerksamkeit adeln auch noch. Also das ist natürlich eine Idee, die offenbar immer noch weit verbreitet ist. Markus Böck meint, dass sich das ein bisschen ändert heutzutage, dass da zumindest ein Problembewusstsein da ist. Und er hatte eine schöne Idee ganz zum Schluss in unserem Gespräch. Warum nicht mal eine Professur zur Geschichte des Sozialismus oder der DDR oder Ostdeutschlands in Köln oder Stuttgart? Man könnte doch mal träumen.
Und dann mit einer Frau auf dieser Professur in Köln oder Stuttgart. Die Wiedervereinigung und die Wende, die sind inzwischen oder werden es in Teilen auch noch zum Thema der zeitgeschichtlichen Forschung. Und das führt auch zu neuen Perspektiven und damit auch zu weniger Schwarz-Weiß. Uli Hufen, ich sage vielen Dank für diesen Schwerpunkt heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften und auch für die Zusammenarbeit, deine Recherche in den vergangenen Wochen, ja fast Monaten, muss man ja sagen.
Ja, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Also die biografischen Sachen habe ich ja erzählt, dass ich da auf einmal mich mit Weimar beschäftigen konnte. War eine große Freude.
Und was hier dann auch an dieser Stelle noch gehört, ist, wie wir auf das Thema gekommen sind. Das ist nämlich letztlich entstanden über eine Hörermail, eine Reaktion von Frank Schulze aus Dresden zur Berichterstattung über Ostdeutschland. Also schicken wir auch noch einen ganz herzlichen Gruß nach Dresden. blinden Flecken, Stereotype in Sachen DDR und Bundesrepublik Ost und West, die gibt es nicht nur, weil es noch mehr Westdeutsche in Führungspositionen gibt. Nicht nur, weil Westdeutsche viel seltener in den Osten reisen als Ostdeutsche in den Westen. Es hängt auch mit dem Faktor Zeit zusammen. Dem Abstand, den es manchmal einfach braucht, um Dinge neugierig, offen zu erkunden. Wo sich dann so manches in ein anderes Licht rückt. Ein Beispiel ist auch das Thema Literatur und Arbeit. Denn Arbeiterinnen und Arbeiter, die selbst schrieben, das war in der DDR viel früher Thema als in der Literaturwelt der Bundesrepublik. Aber wie frei konnte man da wirklich schreiben in diesen Zirkeln? Und was wurde aus ihnen nach dem Ende der DDR? Paul Kota ist dem nachgegangen.
Zwischen den großen stillgelegten Fabrikgebäuden des ehemaligen DDR-Industriestandortes Berlin-Oberschöneweide ist heute ein kleines Archiv untergekommen. Das Archiv Schreibende ArbeiterInnen. Es erzählt von der Zeit, als hier noch Zehntausende ihrer Beschäftigung nachgingen, Lärm, Ruß und Dreck den Stadtteil prägten. Da die Klingel kaputt ist, muss angeklopft werden.
Kommen Sie rein.
Hallo Frau Pieschke.
Okay.
Die ehrenamtliche Archivleiterin Dolores Pieschke führt durch ein kleines Büro in den Nachbarraum. Auf Lastenregalen steht hier, in grauen Pappkisten verwahrt und gut sortiert, das Herzstück des Archivs, die Manuskripte früherer schreibender Arbeiter.
Anne war so eine ganz kleine, eine ganz energische, kurzhaarig, viel kürzer als ich noch. Wirklich eine ganz energische. Und die ist in Berlin-Chemie im Zirkel schreibender Arbeiter gewesen. Und die hat als Anlagenfahrerin gearbeitet. Da hat sie eine Biografie geschrieben, Ich und die Republik. Also sie war eine der DDR recht positiv gegenüberstehende DDR-Bürgerin. Hier den Text kannst du haben, weil der so unverblümt ist. Also so völlig ohne Beschönigung, so ist es gewesen.
Ich bin Arbeiterin, Anlagenfahrerin. Stehe an einer Maschine, die meinen Einsatz verlangt. Es ist eine komplizierte Maschine. Das Ineinandergreifen der Bewegung fasziniert mich, lässt mich die Monotonie der Arbeit vergessen. Meine Maschine ist 12 Meter lang, nimmt fast den ganzen Raum ein. Sie ist eine halbautomatische Anlage, eine Fertigungsstraße für Zäpfchenherstellung. Ich muss mich recken, verflucht wieder verbrannt. Jetzt habe ich die 4. Brandwunde am rechten Unterarm. Alle Frauen der Abteilung besitzen diese Kennzeichen. Gebrandmarkt, ein scheußliches Wort. Die Pferde und Rinder wurden früher gebrandmarkt. Sind wir Rindviecher?
Ich denke, die Bewegung schreibender Arbeiter ist so besonders, weil sie eine Form von Kultur, Literatur popularisiert hat und letztlich ein Thema in die Mitte der Gesellschaft getragen hat, das es vielleicht heute gar nicht mehr so präsent gibt, das nicht so präsent gemacht wird. Eine Art von Laienliteratur, der einen doch sehr hoher Stellenwert im Gesamtgefüge letztlich zugestanden worden ist. Und das ist eine ganz große Besonderheit.
Die Kölner Historikerin Anne Sokol forscht seit vielen Jahren zur Geschichte der schreibenden Arbeiter der DDR. 2021 hat sie ihre Dissertation zum Thema veröffentlicht.
Als ich begonnen habe, mich mit den Arbeitern und den schreibenden Arbeitern zu beschäftigen, war ich natürlich auf Konferenzen, habe versucht anzudocken an Forscherinnen und Forscher, die zum Thema DDR-Literatur arbeiten. Mir wurde immer mit einer gewissen Skepsis begegnet. Immer wieder wurde eigentlich vor Augen geführt, das gehört gar nicht zum Kanon, das ist es nicht wert, das war alles nur ideologische Schreibe. Und warum soll das eine Besonderheit sein?
Anne Sokol hat zunächst die Entstehungsgeschichte der Zirkel schreibender Arbeiter der DDR nachvollzogen. Schnell seien nach dem Ende des Nationalsozialismus in der sowjetischen Besatzungszone Kulturstätten gegründet, Laienwettbewerbe initiiert, erste Bildungsvereine aufgebaut worden. LaienautorInnen seien in der Anfangsphase der DDR kaum aufgetreten. Dennoch habe die früh geförderte Laienkultur in den Clubs und Kulturhäusern einen Grundstein für spätere Zirkelaktivitäten gelegt.
Das hat natürlich auch mit Weltverständnis, Gesellschafts- und Kulturverständnis zu tun. Die Kultur gehörte in die Mitte der Gesellschaft, gehörte mit der Ökonomie und der Politik dazu, eine neue Gesellschaft zu gründen, ja mit sozialistischem Weltbild. Das war im Grunde eine Vorreiterbewegung, die sich dann letztendlich gut anließ und die dann in der DDR mit den Ideen eines neuen sozialistischen Menschen über neue Gesellschaft, neue Literatur, ein neues System wunderbar ineinandergriff. Und so kam es eigentlich dann zur ersten Bitterfelder Konferenz.
Die erste Bitterfelder Konferenz am 24. April 1959 bildete den eigentlichen Auftakt der Bewegung Schreibender Arbeiter. Ursprünglich als Konferenz für AutorInnen des Mitteldeutschen Verlags geplant, wurde sie zu einem kulturpolitischen Ereignis, an dem nicht nur professionelle Schreibende und VertreterInnen des Verlagswesens, sondern auch LaienautorInnen teilnahmen und zum gegenseitigen Austausch aufgerufen wurden.
Schriftsteller wurden aufgefordert, in die Betriebe zu gehen, sich auseinanderzusetzen, nicht nur mit Gegenwartsthemen, das war das eine, sondern auch wirklich mit Menschen vor Ort und mit ihnen über Schriftstellerei zu sprechen, über das, was Schriftstellertum ausmacht. Man wollte nicht mehr nur den lesenden Arbeiter, den man zuvor im Fokus hatte, fördern, sondern jetzt sollte auch der Arbeiter schreiben. Und das ging dann so weit, dass man sich vorstellte, dieser schreibende Arbeiter soll die neue sozialistische Nationalliteratur schaffen. Das war natürlich ein Hammer.
Bis zu 600 Zirkel sollen sich, oft spontan und selbstorganisiert, unmittelbar nach der ersten Bitterfelder Konferenz gegründet haben. Die öffentlich finanzierten und geförderten Schreibgruppen waren an Betriebe und Kulturhäuser angeschlossen. Man traf sich regelmäßig, diskutierte literarische und gesellschaftliche Themen, las Werke bekannter AutorInnen und stellte eigene Texte vor. Laien, MitarbeiterInnen der Betriebe, aber auch SchriftstellerInnen wie Brigitte Reimann, Christa Wolf oder Franz Fühmann übernahmen die Zirkelleitung.
Ich klingelte unten im Haus der DSF und da ging es die Treppen hoch dann erst einmal. Und da kam mir eine strahlende Gestalt, ein kleiner Mann, entgegen. Und du bist die Elfriede, du bist die Elfriede. Das war der Empfang.
Elfriede Wojacek-Stefke war über 20 Jahre Mitglied des Zirkels Maxim Gorki im zentralen Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Auch heute noch kann sie sich gut an ihren ersten Tag dort erinnern.
Ja, und ich musste erzählen, warum ich komme in den Zirkel, was ich schreibe. Und ich habe von vornherein immer gesagt, ich bin katholisch. So, das sollen sie einkalkulieren. Und mich hat keiner unsittlich belästigt, indem er mich in die Partei kriegen wollte. Ja.
Der Zirkel im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft war einer der größten Laienzirkel in Ost-Berlin. Teilweise mit 2 Schreibgruppen und über 40 aktiven Mitgliedern. Da er keinem Betrieb, sondern einem Kulturhaus angehörte, war die berufliche Zusammensetzung des Kreises heterogen. Nicht nur ArbeiterInnen, sondern auch Angestellte, RentnerInnen oder LehrerInnen nahmen an den Treffen teil. Elfriede Wojacek-Stefke arbeitete im Veterinäramt. Sie weiß noch genau, wie die Zirkelabende abliefen.
Das war ein festes Ritual. Wer hat heute was mitgebracht, was Neues? Worüber hast du das geschrieben, das und das? Jetzt haben die anderen gesagt, ja, das wollen wir hören. Gut, dann liest derjenige vor. Dann haben sie gesagt, das musst du anders machen. So kannst du das nicht stehen lassen, ja. Überleg mal. Und dann haben die anderen ihren Senf alle dazugegeben. Manchmal schrien auch alle durcheinander. Wir haben gestritten oft, sehr viel gestritten. Um Ausdrücke gestritten, um die Haltung gestritten dabei oder so.
Ob die Zirkel als Freiheitsraum oder Mikrokosmos-Freiheitsraum gewertet werden können, ist sicherlich eine ganz individuell zu beantwortende Frage.
So die Kölner Historikerin Anne Sokol. Auch die Stasi habe die Zirkel beobachtet. Manche ZirkelleiterInnen und Mitglieder hätten über Aktivitäten der Schreibgruppen berichtet. Dem Zirkelleben wurden durch Qualifizierungsmaßnahmen, öffentliche Wettbewerbe und Förderangebote klare Vorgaben gemacht.
Aber was ich finde, was wirklich für sich sprechen kann, sind Manuskripte, die sehr, sehr auf den Punkt gebracht haben, wie kritisch sie sich positionieren wollten oder positioniert haben gegenüber einer DDR, in der Mangelwirtschaft herrschte, in der Umweltverschmutzung ein Riesenthema war, in der ein falsch verstandener Marxismus, Sozialismus von kulturpolitischer Seite gelebt wurde, in der große Fragezeichen gegenüber einer möglichen Zukunft herrschten. Und das auch noch formalästhetisch eigentlich fern von dem, was gefordert wurde, fern vom sozialistischen Realismus. Deshalb würde ich diese These eines mikrokosmischen Freiraums, wenn es denn Zirkelleitung, Zirkelmitglieder zuließen, durchaus stattgeben.
Dass wir die Gedankenfreiheit hatten. Was jeder daraus gemacht hat, das war seine Sache. Manch einer war tief gekränkt als Sozialist. Er hatte so viel Toleranz, uns eben reden zu lassen, ja. Und es durfte eben bloß kaum etwas gedruckt werden.
Elfriede Wojacek-Stefke schlägt ein kleines Buch auf, das neben ihr auf dem Tisch liegt. Auch ihre Mutter sei im Schreibzirkel dabei gewesen. Deren Natur- und Liebesgedichte konnten in der DDR veröffentlicht werden.
Naturgewalten. Es ist, als ob sich die Natur empörte, den Menschen ernst in seine Schranken weist, weil ihre strenge Ordnung frech erstörte und sie nach seinem Willen handeln heißt. Da toben Stürme und die Wetter grollen und Wassermassen tosen durch das Land. Der Mensch steht machtlos da mit seinem Wollen, mit zagem Herzen und mit schwacher Hand und muss erkennen, dass trotz allem Wissen noch manch Geheimnis unerforschlich bleibt, dass eine Macht in Licht und Finsternissen selbst das Gesetz für ihre Schöpfung schreibt. Und wenn man sich vorstellt, das waren Bauernmädchen, da hatte die doch viel Talent, ne? Das war Heimat. Der Zirkel war Heimat, wo man sich in diesem Land wirklich angenommen gefühlt hat, von allen Seiten. Und insofern lasse ich auf den nicht kommen, ja.
Also wenn man sich mit ihnen unterhält, dann ist es schon ein romantischer Rückblick, weil sie haben das Positive in Erinnerung behalten. Und viele würden auch auf Deibel komm raus nichts Schlechtes über ihn, Zirkel, sagen. Das macht man nicht, über Tote redet man nicht schlecht.
Die Archivleiterin Dolores Pieschke hat für die Sammlung des Archivs Schreibende ArbeiterInnen viele ZeitzeugInnen-Interviews geführt und erzählt, wie schwierig es ist, kritische Stimmen über das Zirkelleben zu hören. Viele LaienautorInnen wollten nach dem Ende der DDR nicht mehr über ihre Zeit in den Schreibgruppen sprechen, nur wenige Zirkel überlebten die Wende. Einer davon war der Zirkel Maxim Gorki des Zentralen Hauses der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Seine Mitglieder trafen sich nach dem Ende der DDR zunächst in Gaststätten, Parks oder Privatwohnungen, bis sie den Verein Schreibart gründeten. Dieser ist Träger des Archivs, veranstaltet regelmäßig Lesepodien und organisiert seit über 20 Jahren Schreibwerkstätten. Sie sind kostenlos und damit eine große Ausnahme in den Berliner Volkshochschulen. Die TeilnehmerInnen schreiben über ihren Alltag, über das, was sie bewegt. Thematisch orientieren sie sich heute weniger am Berufsleben. Viele ehemalige Zirkelmitglieder sind mittlerweile zu alt. Dafür kommen heute immer wieder neue hinzu. Wie Dolores Pieschke, die in der DDR nie eine Schreibgruppe besuchte. Für sie sind es gerade die Texte im Archiv, welche die Bewegung der schreibenden Arbeiter noch heute so interessant machen.
Für Soziologen, für Historiker, für Literaturhistoriker, ist das eine Fundgrube, was die damals geschrieben haben, Männer wie Frauen, wie Kinder und auch alle Berufsgruppen, wo man über das normale Leben in der DDR und in der Gesellschaft ganz viel erfahren kann. Es gibt Texte, da fühle ich mich, als ob ich dabei bin.
Ähnlich sieht das die Historikerin Anne Sokol. Sie ergänzt, die Bewegung der schreibenden Arbeiter müsse vor allem als breite Bildungsbewegung verstanden werden. Dass das Thema Diktatur und Unterdrückung nicht ganz wegzudenken sei, betont Dolores Pieschke. Die Archivleiterin weiß genau, die Frage nach Freiheit entschied sich nicht erst in den Zirkelabenden, sondern bereits an den Zugangsvoraussetzungen.
Also wer nicht positiv zur DDR eingestellt war, der hat natürlich mit den Schreibzirkeln auch nichts im Sinne gehabt, weil das war ja eine DDR-Bewegung. Wer sich auch in seine Nische zurückziehen wollte, der ist auch nicht zu so einem Zirkel gegangen. Wer so richtig vom Inneren her Dissident war, der hat nicht in den Zirkeln schreibende Arbeiter geschrieben. Das hätte sich gebissen.
Zwar habe es in der Demokratischen Bundesrepublik mit der Dortmunder Gruppe 61 oder dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt vergleichbare Gruppen gegeben, die sogar im Austausch mit den DDR-Zirkeln gestanden haben. Doch im Vergleich zur DDR, in der tausende schreibende Arbeiter aktiv waren, beschränkten sich die westdeutschen Kreise auf nur wenige hundert Mitglieder. Die Motivation der LaienautorInnen sei aber überall ähnlich, so Dolores Pieschke.
Vielleicht ist das das, was bleibt. Der normale Mensch findet Freude an kreativen Leistungen. Ja, also die Gesellschaft muss, damit die Leute kreativ sein können, Bedingungen dafür schaffen. Entweder durch Raum oder durch Geld oder durch kostenlose Angebote oder durch Ermunterung. Und so müsste die Gesellschaft für alle Arten von Kreativität ein förderndes Umfeld, ein befürwortendes, ein wohlwollendes Umfeld schaffen. Das müsste sein.
Greif zur Feder, Kumpel, so hieß das in der DDR. Und der Beitrag von Paul Kota ist eine Wiederholung aus dem Dezember 2021, weil er so gut passt zu unserem Schwerpunkt heute, wie Zeit und auch zeitgeschichtliches Forschen unser eigenes Wissen über die DDR, die BRD, beides zusammen voranbringt. Das war es für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn. Die Musik in der Sendung, das war das New Yorker Fischbacher Trio, eine Neuinterpretation von Beatles-Titeln.